hören jetzt SWR1-Leute der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
Viermal Olympiasieger, dreimal Welt- und Europameister, das ist die sportliche Bilanz unseres heutigen Studiogastes. Einer der erfolgreichsten deutschen Behindertensportler hat vor einem Jahr seine Karriere beendet. Guten Morgen und herzlich willkommen, Wojtek Dzisz.
Guten Morgen, hallo.
Bei Menschen, die mit etwas, was ihnen am Herzen gelegen hat, aufhören, hat man immer prognostiziert, sie fallen in ein tiefes, schwarzes Loch, wenn alles vorbei ist. Wie war es bei Ihnen?
Nicht so. Und da bin ich auch sehr glücklich darüber, denn es hat viel damit zu tun, was macht man danach. Und ich hatte schon während meiner Karriere daran ein bisschen gebastelt, was wir denn so danach machen. Und jetzt
haben Worauf haben Sie sich vorbereitet?
Ja, wir haben uns vorbereitet auf eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wir werden um die Welt segeln und Menschen Prothesen bauen, die keine haben. Mhm. Und das erfordert natürlich vollen Einsatz und macht es sehr einfach, dann das Sportliche auch sportlich sein zu lassen.
Ansonsten diese Umstellung vom Leistungssportler zum in Anführungsstrichen Amateursportler, der vermutlich jedenfalls immer noch ein bisschen was tut. Wie groß war die Umstellung?
Ja, es war eine sehr fröhliche Umstellung, denn man kann jetzt mal Kraft machen, ohne dass man es muss. Man kann mal laufen gehen, nur wenn man Lust hat. Man kann mal Fußball spielen, Federball spielen, Badminton spielen. Also es ist schon toll.
Ja, also dieses Abtrainieren, was man bei Fußballern zum Beispiel, wenn sie ihre Karriere beendet hat, immer als ganz wichtig erachtet hat, ist das bei Ihnen auch so gewesen?
Ja, also Fußballer sollten also nicht so abtrainieren. Natürlich Marathonläufer oder Triathleten, die sollten auf jeden Fall das Herz dann, ich sag mal, ein bisschen runterbringen, ein bisschen abtrainieren. Aber bei mir war das jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sich bewegt, dass man natürlich weiterhin einen einigermaßen gesunden Lebensstil hat und darauf achte ich.
Sie arbeiten auch als Motivationstrainer, das heißt, Sie betreten da insofern auch Neuland, als Sie darauf warten, gebucht zu werden. Nicht?
Nee, das mache ich schon seit 10 Jahren. Also von daher, ganz neu ist es nicht, aber es macht ganz viel Spaß. Ich habe damals natürlich nach meiner Amputation vieles durchgemacht und habe viel Hilfe bekommen und habe auch festgestellt, wie einfach es ist, Menschen zu helfen, von meiner Seite aus. Einfach mit ihnen zu sprechen, einfach mal einen Weg aufzuzeigen. Und das hat mir und macht mir ganz, ganz viel Spaß und ja, deswegen.
Wir haben vor der Sendung kurz gesprochen über den Tod des großen amerikanischen Schauspielers Robin Williams, der, obwohl drumherum alles wunderbar und glamourös erschien, das Leben nicht mehr ausgehalten hat. Ja. Kennen Sie auch solche Phasen?
Ja, natürlich, man schottet sich ab, man schämt sich, jemanden Einblick zu verschaffen in sein wirkliches Leben, man schämt sich, Gefühle zu zeigen. Das ist nicht einfach. Es ist auch ganz, ganz schwierig für die Familie so etwas zu erahnen und vor allem darauf einzuwirken. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass man offen mit dieser Krankheit umgeht. Beim Robin war es ja eine Depression über lange Jahre und ich bin der Meinung, dass man da wirklich ganz, ganz intensiv sich mit dieser Thematik auch weiterhin beschäftigen muss.
Waren Sie nach dieser Amputation, die ja jetzt auch schon 13 Jahre zurückliegt, mal an dem Punkt, wo Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen mussten?
Nee, den habe ich rausgeschrien aus meinem Krankenzimmer damals, den Psychologen. Den habe ich da eher nicht gebraucht, weil ich für mich eigentlich schon mit meinem Leben damals abgeschlossen habe. Für mich war klar, ich war Fußballer und als Amputierter war ich nichts mehr. Aber ich hatte dann ein Riesenglück, dass ich Menschen getroffen habe, die mir geholfen haben, die mir neue Türen geöffnet haben. Das war damals für mich der Behindertensport und deswegen kam ich relativ schnell wieder zurück.
Der Fall des Weitspringers Markus Rehm hat aktuell für Schlagzeilen gesorgt. Unser heutiger Studiogast Wojtek Dzisz kann das aus vielerlei Gründen nachvollziehen. Zum einen ähnliches Schicksal, beide Unterschenkel amputiert.
Nein, ich bin Oberschenkel amputiert, er ist Unterschenkel.
Okay, Oberschenkel bedeutet knapp überm Knie. In Ihrem Fall war es, glaube ich, auch so, das Knie war schon durch diesen Unfall, über den wir sicher im Laufe der Sendung auch noch reden werden, das Knie war so kaputt, dass man gedacht hat.
Nee, so war es nicht. Also man hat einfach zu lange gewartet bei mir mit der Operation. Das bedeutet, ich hatte ein Compartment-Syndrom. Das heißt, der Unterschenkel wird nicht mehr mit Blut versorgt. Mhm. Und damals wurde die Unterbrechung der Blutzufuhr im Kniegelenk verursacht. Und dadurch, dass man so lange gewartet hat, wurde bis zum Knie dann natürlich das Gewebe nicht mehr mit Blut, sprich Sauerstoff, versorgt. Ja. Und dann musste man quasi im Knie amputieren.
Also wenn man jetzt doch dabei sind. Das ist ja eine Geschichte, ich habe es auch nochmal nachgelesen, kaum vorstellbar. Das letzte Spiel für Ihren alten Verein, Grünstadt, ein Profivertrag für und mit Fortuna Köln in der Tasche. Und dann gibt es einen Zusammenprall zwischen Ihnen als Stürmer und dem gegnerischen Torwart, Knie kaputt. Und dann beginnt etwas, das, ich weiß nicht, 8, 9 Tage andauert und mit einer Amputation endet.
Ja, das ist richtig. Und man muss sich vorstellen, ich bin durch die Gegend geflogen und habe einfach nur nachgedacht, wie komme ich am Montag ins Hotel in Köln? Und ich war selbst und bin Rettungssanitäter und habe damals natürlich nicht nachvollzogen, wie die Jungs damals reagiert hätten, weil sie hätten Fußpuls tasten müssen, dann wäre ein Arzt gekommen, dann wäre ich sofort ausgeflogen worden und so weiter und so fort. Alles passierte nicht mit dem Resultat der Amputation.
Gleichwohl sind Sie, glaube ich, innerhalb einer Woche 9-mal dann operiert worden, haben zigmal das Krankenhaus gewechselt.
Ja, also ich habe dann, ich kam dann ins Kreiskrankenhaus in Grünstadt, dann wurde ich verlegt nach Kaiserslautern, dort hat man Notfall gehabt, dann wurde ich weiter verlegt nach Homburg, da war aber kein Gefäßchirurg sofort zur Stelle und irgendwann nachts wurde ich dann operiert. Und dort habe ich mich nicht so wohl gefühlt und habe mich dann noch auf eigenen Wunsch nach einigen Tagen verlegen lassen nach Mainz. Und dann hat man da sofort gehandelt und amputiert.
Da war es dann zu spät.
Da war es dann zu spät, ja.
Gibt es im Rückblick den einen entscheidenden Fehler, den einer in dieser ganzen Kette unglücklichster Umstände gemacht hat?
Ja, Sie haben es ja selbst gesagt, es war eine Kette unglücklicher Umstände. Das habe ich nämlich oft gehört. Also es hätten viele Dinge nicht passieren dürfen. Jetzt sind alle Dinge zusammengetroffen und das war dann das Ergebnis. Von daher, ja, shit happens, sagt man da. Ne?
Sie werden sich sicher mit Anwälten danach beraten haben, ob es Möglichkeiten gibt, Schmerzensgeld zu bekommen, Schadensersatz einzuklagen. Mhm. Wie ist da das Ergebnis gewesen?
Also ich habe da auch Erfolg gehabt, in dem Sinne, dass man gesagt hat, man hat eine Haftungsanerkennung. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, immer meine Prothesen, die ich beziehe für den Alltag, von dem Versicherer natürlich bezahlt zu bekommen. Man hat da quasi so einen, ich sag mal, ja, nicht ein offizielles Schuldeingeständnis gemacht, wie es halt immer so ist hier im deutschen Bereich. Aber man hat es schon klargestellt, dass man mir da helfen will.
Wir haben über diese schlimmen Tage im September des Jahres 2001 gesprochen. Dieser Sportunfall, der Zusammenprall mit dem Torwart, die schwere Knieverletzung und endend dann 9 Tage später mit der Amputation. Wie ist das? Also die Fußballkarriere, die angestrebte, war natürlich logischerweise damit kaputt. Das Leben erstmal sinnlos geworden. Wie ist es jetzt heute mit diesem doch großen zeitlichen Abstand, wenn Sie heute Fußball gucken?
Also ich gucke nicht nur Fußball, ich spiele auch sehr, sehr gerne noch Fußball. Ich spiele auch sehr gerne Fußballtennis. Da bin ich wirklich stark, behaupte ich mal von mir. Nein, ich meine, klar, mit diesem zeitlichen Abstand und mit den Dingen, die in meinem Leben jetzt passiert sind, kann man schon sagen, dass ich das ganz gut gemacht habe, dass ich das angenommen habe. Und selbstverständlich zu diesem Zeitpunkt, das Bein ist ab, man wacht auf und denkt, okay, wo ist das nächste Fenster, wo kann ich rausspringen? Das musste ich auch durchmachen, also diese Zeit. Aber wie gesagt, jetzt ich bin sehr, sehr froh, wie jetzt alles passiert ist, wie ich zurückgefunden habe und was ich da so alles geleistet habe. Von daher will ich nichts missen.
Die Fußball-WM im Sommer, die konnten Sie genießen, Sie konnten die Spiele angucken und das war dann nicht immer verbunden mit diesem komischen Gefühl, dass es einen selber ja auf eine unangenehme Art und Weise letztlich auch betrifft?
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann das sehr, sehr genießen. Ich habe mich sehr gefreut. Von daher, also damit habe ich absolut abgeschlossen. Ich bin Fan. Wie gesagt, spiele selbst noch sehr gerne Fußball, gebe auch gerne meinen Senf dazu. Und dann ist auch gut.
Sie sind ja in Kaiserslautern groß geworden. In Kaiserslautern hat auch ein gewisser Miroslav Klose gespielt, der sich, glaube ich, nachdem Ihnen das widerfahren ist und nachdem das ja auch öffentlich wurde in den Medien, sich bei Ihnen gemeldet hat damals.
Ja, der Miro, der hat, ich glaube in der Sportbild war es, einen Bericht gelesen über meine Geschichte und den hat es so berührt, dass er mich da angerufen hat und gesagt hat, Wojtek, egal was ist, wenn du was brauchst, ich bin da, ich helfe dir gerne. Und ja, wir waren dann, bis heute haben wir Kontakt und wir angeln beide gerne, waren ein paar Mal angeln und ja.
Man hat ja jetzt, als er die Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat, gesagt, es gibt kaum einen ehrlicheren, bescheideneren, geradlinigeren Menschen als Miroslav Klose. Können Sie das bestätigen?
Absolut. Also der Miro ist in seiner Art und Weise, wie er ist, in seiner Karriere, ich meine, das ist ein Rekord, WM-Torschütze. Ja? Mhm. Normalerweise müsste, ich überspitze das mal ein bisschen, ein Ronaldo sich 3 Lamborghinis kaufen und halbnackt durch die Stadt fahren, wenn er das machen würde. Der Miro, der feiert mit seinen Kindern und mit seiner Frau.
Und kauft eine neue Angel.
Und kauft sich eine neue Angel und versucht dann zu angeln. Daher ist es ein bodenständiger Mensch, den
auch
ich sehr schätze.
Auch Uli Hoeneß hat sich damals, als es Ihnen so beschissen ging, gemeldet?
Ja, der Uli Hoeneß wurde kontaktiert von meiner damaligen Partnerin und hat direkt, damals habe ich einen großen Spieler angehimmelt, das war der Giovanni Elba und
hat bei
Bayern gespielt und der Uli hat direkt ein Trikot geschickt, handsigniert und hat gesagt, wenn irgendwas ist, melde dich.
Und dann Jürgen Klopp, der auch das Vorwort für Ihre Autobiografie geschrieben hat, die jetzt gerade veröffentlicht
wurde. Ja, der Jürgen Klopp, das ist eine ganz besondere Begegnung, denn der Jürgen hat sofort auch ein Benefitspiel organisiert, er war selbst damals bei Mainz und viele fragen sich, ist er wirklich so, der Mensch ist wirklich ein klasse Typ, er ist authentisch, er ist, wie er auch im Fernsehen rüberkommt und ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass er bei meiner Biografie das Vorwort geschrieben hat und ich danke ihm hier auf jeden Fall nochmal recht herzlich dafür.
Wojtek Cisz, einer der erfolgreichsten deutschen Behindertensportler, der vor einem Jahr seine Karriere beendet hat. Wir haben über den Unfall gesprochen, die Amputation, auch die vielen Bekundungen von Solidarität, die es damals nach diesem schrecklichen September des Jahres 2001 bei Ihnen gegeben hat. Dazu gehört sicher auch, dass es Benefizspiele gab, dass es Spendenaufrufe für Sie gab. Wie haben Sie das damals wahrgenommen?
Ja, zunächst war ich gar nicht daran interessiert. Es hat mich, wie gesagt, ich war am Boden zerstört. Und es hat mich jetzt nicht tangiert, dass da irgendjemand einen Brief schreibt oder irgendein paar Euro auf dem Konto kam. Bis ich aus dem Krankenhaus herauskam und das erste Spiel meines damaligen Vereins noch miterleben durfte als Amputierter. Mhm. Und die Menschen zu mir kamen und mich aufgebaut haben und ich dann wirklich mehr und mehr wahrgenommen habe, was da abgeht. Und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen, auf dem Weg zurückzukommen. Denn die Menschen haben mir so viel gegeben, also nicht nur materiell, sondern wirklich auch ideell.
Zuwendung,
ja,
Empathie.
Ja, einfach gesagt, Junge, du musst weitermachen. Wir sind bei dir, wir helfen dir, wo wir können. Ja. Sodass ich dann mehr und mehr das Gefühl bekommen habe, ich muss auch was zurückgeben.
Und was in Ihrem Fall, glaube ich, noch sozusagen förderlich einem guten Weg war der Umstand, dass Sie einen Studienplatz hatten an der Sporthochschule in Köln und diese Option dann auch noch wahrnehmen konnten.
Ja, nee, zunächst bin ich nach Mannheim und habe in Mannheim BWL studiert. Nur damals hat man noch nicht so ein Ohr gehabt für Sportler. Und man musste damals bei BWL in 4 Semestern das Grundstudium absolvieren und da hatte ich mit dem Dekan ein Gespräch. Und wollte ihm erklären, ich mache hier voll professionell Behindertensport. Und dann meinte er, entweder sie machen den Sport oder sie studieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kriege ich das so nicht hin. Und dann ging es ab nach Köller. Und in Köller hat man mich sehr gerne aufgenommen und hat mir wunderbar geholfen. Dort habe ich auch meinen Trainer gefunden und eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit absolviert.
Die waren tolerant. Und haben sie sozusagen individuell ein Stück weit nach ihnen auch gerichtet?
Ja, ich meine, es gibt ja heute die Partnerschulen des Sports und dabei, wenn man im Trainingslager ist, nimmt man ein bisschen Rücksicht oder wenn Wettkämpfe sind, dass man Klausuren verschiebt und so weiter. Das war damals in Mannheim noch nicht der Fall. Vielleicht hat sich das ja mittlerweile geändert, ich weiß es nicht. Aber in Köln hat man das getan und hat mir somit eine erfolgreiche Karriere bereitet.
Sie haben auch einen Menschen getroffen mit Namen Roberto Simonazzi. Wer war das und warum wurde der so wichtig für Sie?
Ja, der Roberto, der hat mir das Laufen beigebracht. Der hat mich, wie er sagte, auf den Dschungel da draußen vorbereitet. Das ist ein Therapeut in Ichenhausen bei Augsburg, in der Reha-Klinik, in der ich war. Und er selbst kam aus dem Behindertensport. Und er hat mir diese Tür geöffnet, Behindertensport. Er hat mir gezeigt, was es alles gibt. Und er hat mich auf diesen Trichter gebracht, Junge, mach was. Es geht auch ohne Fußball. Du kannst dich auch anderweitig betätigen. Und ich konnte im Fußball nicht viel, aber schnell war ich.
Okay.
Und dann fiel die Wahl ziemlich schnell auf den 100-Meter-Sprint. Und dann ging es voran.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich überzeugen ließen, auch Leistungssport mit einem Bein betreiben zu können?
Bis ich denke, am zweiten Tag in der Reha, als ich gehört habe, hier gibt es die Möglichkeit eines Behindertensports. Ich hatte ja keine Ahnung bis dahin. Ja. Da war für mich klar, das will ich machen. Ich wusste damals wirklich noch gar nicht was. Ich hatte ja keine Sportprothese, nichts. Mhm. Aber ich wusste, ich will Behindertensportler werden.
Es hat Wojciech Cisz, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert vom Aufwachen, ja, und der Feststellung, da fehlt was, bis hin zur deutschen Meisterschaft über 100 Meter. Was ist in dem Dreivierteljahr passiert?
Ja gut, da habe ich den Entschluss gefasst, ich werde Behindertensportler, und da ich keine halben Sachen mache, sondern immer Vollgas gebe oder gar nicht, habe ich halt Vollgas gegeben und habe da natürlich trainiert und das fleißig. Und ein Dreivierteljahr später wollte man, dass ich zu der deutschen Meisterschaft fahre, um mal zu sitzen, mal die Leute kennenzulernen, mal Hallo zu sagen. Aber das war nicht so mein Ding. Ich bin dann direkt da, ich sag mal, an den Start gegangen und habe dann, ja, etwas überraschend, dann auch direkt den deutschen Meistertitel gewonnen, über 100 Meter und im Weitsprung.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich auf diese neue Art zu gehen und zu laufen und zu rennen eingestellt haben?
Ja, man muss unterscheiden zwischen der Alltagsprothetik, das ist eine Aufgabe für sich, und der Sportprothetik. Mit dem Gehen, also für mich persönlich, ich denke, nach 2-3 Monaten war ich so weit, dass ich wirklich die Prothese voll adaptierte. Mit der Sportprothese ging das relativ schnell. Das sind ja auch ähnliche Teile, bis auf die Feder. Die habe ich angezogen und bin losgerannt. Mhm. Und auch zum Staunen meines Orthopädie-Mechanikers und zum Staunen vom Roberto, da habe ich einfach meine neue Passion entdeckt und das hat sofort funktioniert.
Worauf muss man da besonders achten und welche Fehler kann man da machen? Was kann da passieren?
Oh ja, man kann auf die Schnauze fliegen, wenn man nicht aufpasst. Es ist so, dass es nun mal ein neues Gen ist. Das ist, man muss sich das vorstellen, wie auf Stelzen mit einem Kniegelenk, mit einem fremden Kniegelenk. Man muss schon ein bisschen drauf achten, wo man hintritt, ob da ein Stein im Weg ist, wo ist dann ein Bordstein und so weiter. Mhm. Also man muss schon ein bisschen vorausdenken, der Gen.
Mit welchem, abgesehen vom sportlichen Erfolg, mit welchem Ziel haben Sie diese Karriere dann begonnen, auch schlussendlich davon leben zu können?
Nein, also es war für mich immer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Man hat gehört, da ist jemand mal 5,5 Meter gesprungen. Oh, das will ich auch mal. Man hat gehört, da ist jemand mal unter 13 Sekunden gelaufen. Das will ich auch mal. Also das waren so die Anfänge, wo ich gesagt habe, okay, da will ich hin. Mhm. Später kam das natürlich dazu, dass man völlig überraschend auch gesagt hat, hey, vielleicht kannst du ja davon leben. Mhm. Und das habe ich dann sehr lange getan. Mhm. Und bin sehr glücklich, dass ich den Weg gegangen bin.
Das heißt, Sie konnten von Ihrem Sport und mit Ihrem Sport Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Sie haben Sporthilfe vermutlich erstmal gekriegt. Dann haben sich irgendwelche Sponsoren gefunden. Wie schwer war es, die zu überzeugen?
Ja, nicht irgendwelche. Also es waren wirklich, heute sind es wirklich viele meiner Freunde, die mich da auch unterstützt haben. Und die Sporthilfe hat auch geholfen. Allerdings sind das damals, waren es bei mir, glaube ich, 180 Euro. Damit kann man natürlich nicht überleben. Mir war es sehr, sehr wichtig, dass ich eine duale Karriere anstrebe, dass ich mein Studium voranbringe und in der Zeit das Studium finanziere, auch von meinem Sport. Und das habe ich geschafft. Dafür danke ich auch in meinem Buch den Menschen, die mir zur Seite standen und das möglich gemacht haben.
Ein Tag im Jahr 1988, es war der 28. August, die Katastrophe von Rammstein ist passiert und Sie waren ein 8 Jahre alter Junge, der mit dem Vater dort war.
Ja, mit meiner Schwester und der damaligen Lebensgefährtin meines Vaters. Und wir standen ganz vorne an der Landebahn und wollten unbedingt alles sehen, und ich wollte als kleiner Bub dann Eis essen, das war weiter hinten, und die wollten mich natürlich nicht alleine gehen lassen, und ich habe immer drauf gedrängt und ich wollte dieses amerikanische Eis. Ja, und dann hat mich mein Vater dahin gezerrt, und gerade als wir das Eis bezahlen wollten, stürzte die Maschine genau an die Stelle, wo wir vorher auch waren.
Das heißt, ein unvorstellbares Glück letztendlich gepaart mit einem unvorstellbaren Zufall.
Ja, das ist halt nun mal so im Leben. Ne? Einmal geht's gut, einmal nicht. Andere Menschen, die da gestanden haben, wahrscheinlich aus genau dem Zufall, weil wir weggegangen sind, sind sie dahin. Es ist schon tragisch, ja.
Aber diese Bilder der brennenden Menschen, die waren schon im Fernsehen kaum auszuhalten. Wie war das für Sie als Kind, live vor Ort?
Als kleiner Junge nimmt man das natürlich wahr, aber man realisiert nicht was da wirklich passiert. Ne? Also da sind ja Menschen umgekommen, Menschen in Teile zersprengt worden. Das ist unglaublich, wenn man heute sich damit beschäftigt. Aber als Kind hat man das gar nicht so realisiert. Man hat das natürlich noch vor Augen. Und jetzt kann man das auch einschätzen, aber damals noch nicht so sehr.
Sie haben auch nicht geträumt?
Nee, ich habe das relativ gut weggesteckt, ja.
Ja. War das das einzige Mal, dass Sie richtig Glück habt im Leben?
Nee, es gab dann noch einen Tsunami, ich wäre eigentlich nach Phuket geflogen damals, wo es den Tsunami gab.
Weihnachten 2004.
Genau, direkt nach meinem Erfolg in Athen, und wir sind dann, weil wir keinen Flug mehr bekommen haben, nach Dubai ausgewichen und wären dann eigentlich auch mittendrin gewesen, wenn das geklappt hätte.
Auch da diese schrecklichen Bilder, die man dann als Erwachsener möglicherweise doch nochmal anders aufnimmt?
Ja, das hat mich schon sehr, sehr geschockt. Ich mag Thailand sehr, und was da natürlich passiert ist, ist schon eine große Tragödie.
Wenn man wie Sie so viele Dinge erlebt hat, ja, im Positiven, wie gerade geschildert, und natürlich auch im Negativen mit dem Sportunfall und der Amputation, würden Sie sagen, Sie haben eine Gelassenheit und eine Selbstsicherheit jetzt gewonnen, die größer ist als die anderer Menschen?
Ach, ich habe eine andere Herangehensweise, denke ich, wie viele Menschen seit meiner Amputation, weil ich dadurch so ein bisschen erkannt habe, um was es für mich persönlich im Leben eigentlich geht. Also die Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, die Familie ist sehr wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, dass man sich persönlich wohlfühlt und nicht nur Dinge macht, die andere von einem wollen. Ich denke, das hat mich so ein bisschen, wie Sie sagen, schon ein bisschen gelassener gemacht. Auch,
ja. Haben Sie gelernt, sich über die unwichtigen Dinge nicht mehr aufzuregen? Gelingt Ihnen das?
Natürlich gelingt mir das nicht, aber es wirft mich nicht so aus der Bahn. Also ich rege mich natürlich auch auf über Kleinigkeiten, wie jeder andere Mensch auch, aber die werfen mich nicht aus der Bahn.
Wojtek Cziszcz, gerade mal 34 Jahre alt, und trotzdem, Herr Cziszcz, haben Sie schon Ihre Autobiografie veröffentlicht. Ist das nicht ein bisschen früh?
Ja, normalerweise wäre ich der Erste, der das sagt. Ich habe die Leute immer belächelt, die sagen, hör mal, ich mache jetzt mit Mitte 20 oder Mitte 30 meine Autobiografie. Aber ich denke, dass in meinem Leben so viel passiert ist und noch so viel passieren wird, dass noch ein zweites Buch folgt. Deshalb habe ich lange nachgedacht und zusammen mit meinem Co-Autor, dem Andreas und dem Edelverlag, ein schönes Buch, denke ich mal, auf die Beine gestellt, was wirklich alle meine Erlebnisse beschreibt.
Was wollen Sie bei dem, was Sie erlebt haben, also die schlimmen Sachen, nicht mehr in allen Details, aber natürlich Sportunfall plus Amputation und dann die großartige Karriere letztlich als Leistungssportler, was wollen Sie in erster Linie Leuten vermitteln?
Also in meinen Motivationsvorträgen habe ich immer das Problem gehabt, dass die Menschen danach zu mir kamen und sagen, gibt es ein Buch von Ihnen? Weil genau das, was wir jetzt hier gehört haben, das würden wir auch gerne nochmal nachlesen. Und genau das habe ich versucht, einfach Menschen so ein bisschen darzulegen, wie habe ich es damals geschafft, aus meinem Loch rauszukommen? Wie ging es denn so ab? Was habe ich denn für Erlebnisse gehabt im Behindertensport? Da kam schon das eine oder andere dazu. Und in dem Buch, wie ich mein Bein verlor und so zu mir selbst fand, ist alles wunderbar beschrieben.
Ihr Freund, vermute ich mal, in jedem Fall Kollege Markus Rehm, auch ein Behindertensportler, deutscher Meister im Weitsprung mit 8,24 Meter, darf nicht mit zu den Europameisterschaften nach Zürich. Ja. Sie haben gesagt, das ist ein Skandal. Ja. Warum ist das ein Skandal?
Das sind zum Beispiel Sachen, über die ich mich sehr aufrege. Nein, also Sie müssen sich vorstellen, da steht einer wie der Herr Prokop, das ist der DLV-Präsident, und hat grundsätzlich was dagegen, dass Amputierte mit Nicht-Amputierten Sport betreiben. Er möchte eine gesonderte Wertung und so weiter und so fort. Er möchte sich gar nicht der Diskussion stellen, irgendwann mal Nicht-Behinderte und Behinderte zusammen starten zu lassen. Amputierte, wenn es jetzt um Amputierte geht. Und er hat nur aufgrund von Vermutungen den Markus zu Hause gelassen, nicht aufgrund von Tatsachen.
Also Prokop, der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, hat gesagt, sinngemäß, diese Beinprothese verschafft oder hat Rehm Vorteile gegenüber nicht behinderten Athleten verschafft. Und er hat ein zweites gesagt, dieses Problem muss international gelöst werden und der Weltverband kümmert sich nicht drum.
So, und da kann ich wirklich sagen, vollkommener Schwachsinn, denn der Markus Rehm ist deutscher Meister. Und man muss eine Entscheidung treffen, zunächst, ob ein deutscher Meister so deutscher Meister werden kann. Ja, der Markus Rehm ist mit einer Prothese bei den deutschen Meisterschaften an den Start gegangen. Und dann hätte man vorher bitteschön Tests und Analysen durchführen müssen, um festzustellen, ob man die deutschen Athleten mit benachteiligt, die an den Start gehen.
Das heißt, für Sie haben die deutschen Leichtathletikfunktionäre dieses Thema verschlafen?
Absolut. Es ist ja schon lange bekannt, dass der Markus sehr gut springt. Und man hätte schon vor einem Jahr, gab es schon Anstöße seitens von Markus. Bitte untersucht doch mal auch die Prothese, damit ihr auch, euch auch sicher sein könnt. Und hier wurde nichts getan. Mhm. Und jetzt innerhalb von wenigen Tagen dann auf einmal so einen Schnellschuss zu machen und vor allem dann noch die Schuld abzuschieben auf den Weltverband, ist für mich absolut lächerlich.
Wie wünschen Sie sich, wie soll dieses Thema ausgehen?
Das Thema soll so ausgehen, dass man wirklich fundierte Analysen durchführt und dann ein Ergebnis präsentiert, was stichhaltig ist, nicht nur auf Vermutungen basiert. Und dann, wenn es so wäre, dass der Markus einen Vorteil hat, dann wäre der Markus selbst der Erste, der sagt, bitte, dann möchte ich nicht mehr teilnehmen.
Da sind Sie sich sicher in dem
Fall? Ja, ich weiß es. Ja.
Okay. Der vielleicht bekannteste Behindertensportler weltweit heißt Oscar Pistorius, steht in Südafrika vor Gericht, weil er seine Freundin erschossen hat. Wie gut kennen Sie Oscar Pistorius?
Ja, wir kannten uns schon gut. Wir haben auch uns im Trainingslager getroffen und sind auch mal um die Häuser gezogen. Ist natürlich sehr, sehr tragisch, was da passiert ist mit dem Oscar. Ja.
Haben Sie noch Kontakt mit ihm gehabt, seitdem das passiert ist?
Nein, das habe ich nicht mehr, nein.
Wie schätzen Sie es ein? Wird er verurteilt?
Ja, ich bin da nicht dran. Dafür müsste man natürlich dem Prozess folgen. Das kann ich hier aus der Entfernung nicht sagen. Ich finde es einfach nur tragisch, grundsätzlich, dass etwas passiert, unabhängig, ob es war oder nicht. Ein Mensch ist tot.
Mhm, klar.
Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr, sehr tragisch.
Und unabhängig davon, wie der Prozess ausgeht, die Karriere des Oscar Pistorius ist mit großer Wahrscheinlichkeit vorbei.
Wenn er verurteilt wird, ist sie definitiv vorbei, ja.
Ihre Karriere haben Sie freiwillig beendet und sich damit die Möglichkeit verschafft, ganz neue Projekte anzugehen. Da gibt es ein, glaube ich, auf Jahre angelegtes Segelprojekt mit einem Katamaran, wollen Sie um die Welt, um was zu machen?
Ja, gemeinsam mit der Elena, meiner Lebensgefährtin, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie können wir den Menschen helfen, auch ein bisschen was zurückzugeben. Und wir haben zwei Dinge zusammengebracht, das, was wir eigentlich machen wollten, Menschen Prothesen bauen und segeln. Und das wollen wir zusammen so durchführen. Es gab es noch nie auf dieser Welt, dass auf dem Boot Prothesen gebaut werden.
Das können Sie.
Und das werden wir auch mit, und da freue ich mich auch heute, dass ich hier Gast sein kann, denn gerade hierzulande haben wir eine große Fangemeinde und das ist in Schonach und gerade mit dem Wolfgang Fürtsch, der uns die Konstruktion für den Orthopädie-Mechaniker gebaut hat und somit es möglich gemacht hat, dass wir Prothesen bauen.
Okay, also Sie nehmen jetzt Prothesen von hier mit aufs Boot. Wer baut die dann zusammen?
Ja, wir lassen dann einen Orthopädie-Mechaniker einfliegen, der dann die Menschen vor Ort weiter ausbildet. Ja. Und dann die Prothesen auch auf dem Boot baut. Der bleibt dann so 2-3 Wochen. Aha. Und fliegt dann wieder zurück und für uns geht es dann wieder weiter.
Mit welchen Organisationen arbeiten Sie zusammen, müssen Sie zusammenarbeiten, um auch die Leute dann letztlich zu treffen, die so eine Prothese brauchen?
Also es ist wichtig für uns, dass wir natürlich vorweg Kontakt haben zu Hilfsorganisationen, die uns dann natürlich an gewisse Heime oder Institutionen verweisen, die dann Amputierte beherbergen, denen wir dann helfen können. Also das machen wir jetzt von vornherein. Jetzt gerade mit der christlichen Blindenmission sind wir sehr intensiv am Schauen, wo können wir denn helfen. Mit Ärzte ohne Grenzen sind wir in Kontakt. Also es ist ganz toll, wie viele Kontakte wir jetzt in kürzester Zeit gefunden haben. Und es ist ganz toll, wie unser Projekt Sailing for Handicaps anläuft.
Und klar ist natürlich auch, die Not von behinderten Menschen in der dritten Welt ist deutlich größer als die Not von Behinderten bei uns.
Ja, diese Menschen haben keine Perspektive. Man lebt da von einem Euro am Tag. Und wenn man keinen Euro am Tag verdient, und das macht man meistens mit starker, harter Arbeit, dann muss man ums Überleben kämpfen. Und diese Menschen brauchen eine Prothese, damit sie wirklich eine neue Lebensperspektive haben und wieder arbeiten können.
Bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie
Vielen Dank. Für
Ihr Projekt.
Dankeschön.
SWR1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.